beten dich an, wir preisen dich, wir rühmen dich und wir bringen dir Dank. Herr, wir möchten dein Lob mehren heute Abend. Wir wollen dich preisen, Jesus, denn du tust große Dinge in unserer Mitte. Halleluja, Halleluja. Du erlöst uns vom Tod und Teufel. Du bringst uns in ein Land, wo Friede und Freude herrscht, in dein Reich komme, dein Wille geschehe heute Abend. Amen. Amen. Gott segne uns. Lass uns Platz nehmen. Was hat uns der liebe Gott zu sagen? Wenn wir bei ihm sind, wir wollen mit ihm sprechen, wir wollen auf ihn hören. Wir haben jetzt das ganze Wochenende über das Hören, höre Israel, das ist das große Wort Gottes vom Berg Sinai, die Offenbarung Gottes. Mein Thema heute ist, was hat Gott uns zu sagen? Was hat Gott dir, mir und was hat der Herr heute dieser Gesellschaft, dieser Welt zu sagen? Was hat Gott mit uns vor? Wir wollen darüber hören. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für die kommende Woche. In der kommenden Woche, wir werden also morgen das Thema haben. Ich muss nur mal sehen, wo das da ist. Also hier, ja, Gottes Wort will gehört werden. Gott verschafft sich Gehör. Da ist das gar kein Problem durch Krisen, Katastrophen, Unglücke und so weiter. Aber er will gehört werden, dass wir nicht nur ja, ja sagen und dann in die andere Richtung gehen, so wie die Jugoslawien, als ich bei den Jugoslawien war, oder Tito noch damals, dann habe ich zwei Jugoslawien bei mir im Auto gehabt und da ist die Sachen, weißt du, wir machen das so, wir geben den Linker links raus und fahren rechts. Und das waren viele Menschen, viele Gotteskinder. Ich habe gesagt, wirklich, ja, sagt er, das machen wir politisch. Also, und das machen viele. Ja, ich gehe, aber machen genau das andere. Gottes Wort will also getan werden, sei Täter des Wortes und nicht jugoslawisch. Das kann ich sagen, weil es kein Jugoslawien mehr gibt. So, dann am Mittwoch wird das Thema sein, wenn Krisen kommen, was macht man? Wenn Krisen kommen, Erste-Hilfe-Kurs oder dann Alarm schlagen oder Feuerwehr anrufen oder Notarzt anrufen, was machen wir, wenn Krisen kommen? Dieses Krisentelefon, was soll ich tun, wenn Krisen kommen? Also alle, die irgendwie von Krisen geschüttelt sind, sind herzlich eingeladen. Dann sind so ein paar andere Veranstaltungen. Dann am Sonntagabend, möchte ich jetzt schon hinweisen, haben wir Gemeindebibelschule. Also das ist der 16. dann, geht das so weiter. Und dann haben wir am 26. und 27. Josef Hetschkoch hier. Er ist uns kein Unbekannter, ein lieber Bruder und wir sind so dankbar, dass wir ihn noch haben. Seine Botschaft, er hat eine Botschaft für Diener Gottes eigentlich, aber wir sind alles Diener Gottes, alles Mitarbeiter im Reich Gottes. Höre auf Gott. Viel mehr auf Gott hören. Würden wir auf Gott hören, hätten wir weniger Pannen. So, auch jetzt das Thema heute. Was hat der liebe Gott uns zu sagen? Ich möchte sagen zuerst mal sehr viel. Sehr viel. Wir kapieren bloß nicht, dass er mit uns ja ständig permanent redet, dass er immer auf Sendung ist und immer wieder was Neues sagen will. Und er will was Neues uns offenbaren, was mitteilen. Zwar das Alte ist abgeschlossen, die Apostel haben ihr Kapitel abgeschlossen, die Offenbarung ist vollendet worden. Also wenn ich die Apokalypse lese und da ist nichts mehr hinzuzutun und kann man auch nichts mehr wegnehmen. Aber Gott legt die Worte aus, die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament. Wir haben am Mittwoch vor den Sendschreiben gehabt, das sind die letzten Schreiben Jesu an seine Gemeinde, also irdisch befohlen von Jesus selbst an seinen alten Jünger, der fast 100 Jahre alt geworden ist, schreibe an die Gemeinde. Also das ist das letzte schriftliche Offenbarung, was wir haben, an die Gemeinde in Türkei, der kleinen Asien dort, diese biblischen Gemeinden. Leider haben die nicht gehört. Wer da überwindet, wer Buße tut und so weiter. Wenn du das nicht tust, dann heißt es in der Bibel, werde ich kommen und den Leuchter von seiner Stätte stoßen. Heute gibt es in all diesen sieben Gemeinden, wo die Gemeinden einst waren, eine blühende Gemeinde, Gemeinde in Ephesus zum Beispiel, war sogar ein Konzil mal im 4. Jahrhundert, aber da gibt es keine Gemeinde mehr, keine christliche Gemeinde, jetzt sind überall Moslems. Also wenn du nicht umkehrst, ich will den Leuchter wegstoßen. Und ich kenne, also unser Bruder Böhringer hat mal probiert, in Ephesus Gemeinde zu gründen, nur für Ausländer, aber nicht für Einheimische. Das ist so schwer Fuß zu fassen. Gleich auch Nordafrika. Auch Nordafrika, da gab es überall blühende Gemeinden und heute überall der Islam. Nordafrika, wenn du nicht umkehrst und so weiter, dann passiert das. Und das Gleiche kommt für uns in Deutschland auch. Wenn du nicht umkehrst. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn Deutschland nicht Buße tut und Deutschland sich nicht bekehrt zum Herrn und eine ganze Sache mit Gott macht, dann wird der Tag kommen, dass wir uns sagen werden, wo ist Deutschland gewesen? dass es von der Landkarte verschwindet. Und in Deutschland verschwindet mehr und mehr von der Landkarte. Da denk mal in den Grenzen, wo wir Deutschland mal so vor 70, 80 Jahren waren und wie Deutschland jetzt zusammengeschrumpft ist und war schon mal geteilt sogar die Bundesrepublik und DDR. Also da fragt man sich, wo ist Deutschland gewesen? Und vielleicht eines Tages gibt es kein Deutschland mehr. Eigentlich gibt es jetzt schon nicht mehr Deutschland. Wird alles sowieso in Brüssel gemacht über die Europäische Union und so weiter. Die bestimmen jetzt, was gemacht wird. Und unsere Frau Merkel möchte eine europäische Regierung, nicht eine deutsche Regierung, eine europäische Regierung. Also Deutschland verschwindet mehr und mehr von der Bildfläche. Deutschland baut's ab und so weiter, weil das Wort Gottes nicht mehr an erster Stelle steht. Wenn du das Wort Gottes hörst dann, und tust, dann soll dein Friede sein. Und lies mal, was für Segnungen versprochen worden sind für die, die nach dem Wort Gottes leben. Also Gottes Wort will gehört werden. Komm also morgen da. Was hat der auferstandene Herr an seine Gemeinde zu sagen? Zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus. Die erste Liebe ist erkaltet. Wie sieht's bei uns in der ersten Liebe? Denk darüber nach. Wie war das, als du dich bekehrt hast? Da konntest du alle umarmen. Da war dir alles egal. Da war nichts zu viel. Da warst du jede Woche, die ganze Woche über im Gottesdienst und konntest gar nicht zu viel. Dann wolltest du Gebetsnächte machen. Dann wolltest du fasten und beten und so weiter. Du warst so brennend im Geist. Wo ist das Feuer geblieben? Erwecke die erste Liebe. Und dann hast du das aufgenommen, dann hast du dich mit denen abgegeben und so weiter. Gott will uns durch sein Wort heilen und helfen. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Also Gottes Wort will gehört werden. Aber viele lassen Gott, den lieben Gott, gar nicht so ran. Ist wie beim Zahnarzt. Sobald die Bohrmaschine angeht, der Bohrer angeht und dann, nein, bitte nicht. Versuchen Sie was anderes, gibt es noch eine andere Möglichkeit? Es gibt keine andere Möglichkeit als Wurzelbehandlung. Gott will in unserem Leben Wurzelbehandlung anstellen. So, wir hören gerne und lassen, oh Herr, der rede, aber nicht zu mir, sondern zu den anderen. Das ist also auch, wir versuchen andere zu belehren, wir wollen immer Meister der Schrift sein, aber wir haben selber bitter nötig, was zu lernen. Wir sind immer noch Schüler. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wir werden immer Lernende sein. Was hat Gott uns zu sagen? Schau, manche Leute so in der Gemeinde, die da waren, ich bin jetzt gerade bei den Johannesbriefen, sie sind von uns ausgegangen. Schau, die Leute, die bei uns waren, manche sind sogar zu Antichristen geworden, zu Spöttern geworden und wo sie alle gelandet sind. Musst du nur beobachten, wenn du die Leute so über gewissen Zeitraum beobachtest, nicht nur unsere Gemeinde, du kannst andere Gemeinden auch anschauen. Wo sind die einmal da standen, die einmal für Gott lebten? Wenn du nicht den richtigen Anschluss findest, dann bist du irgendwo in einem Hauskreis und irgendwo im Keller versumpfst dann. So, und dann denkst du, ja, ich bin noch richtig, ich lebe richtig, aber du lebst nicht mehr richtig. Nicht mehr so, wie zumindest du solltest. Ich bin also erstaunt, dem Johannesbrief, was da drin steckt. Ich dachte, der Judas ist schon großartig. Aber im Johannes, da steckt noch viel mehr. Dem Lieblingsjünger Jesu, der an Jesu Seite war, der den Pulsschlag Jesu hörte, der hat einiges zu sagen. Und er ist alt geworden und hat Gott gedient, hat so vieles erlebt. So. Ich habe mal so eine Studie für mich persönlich mal gemacht, also viele Leute, die mal in der Gemeinde waren, von der Gemeinde weggegangen sind, die sind so langsam, weißt du, wie die Leute machen, die sitzen vorne bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, bei der Entscheidung, sitzen immer in der ersten Reihe und dann sitzen sie immer weiter zurück und am Schluss sind sie draußen im Park. So fängt es an. Du kannst es genau beobachten, so wie die Leute sitzen. In der ersten Reihe, da sind sie die Sünder, da sind sie Bußfertigen, da sind die Heiligen, die wollen mehr von dem Heiland und so weiter. Ich habe nichts gegen die hinten sitzen. Aber so fängt es an. So langsam geht man zurück. Weißt du, der Abfall passiert nicht schlagartig. Es geht in kleinen Schritten. Das merkst du gar nicht, wie der Teufel arbeitet. Mich ist also jetzt in der Vorbereitung, höre auf Gottes Wort, einige Sachen groß geworden. Also ich bin selbst erstaunt, wie das funktioniert. Aber ich habe mal eine Studie gemacht und habe mal gesucht, was ist los mit Leuten, die also so langsam abdriften, von der Bahn abkommen und so weiter. Es sind die, die anfangen, andere zu kritisieren, zuerst einmal den Pastor zu kritisieren, die Gemeinde, die anderen sind alle lieblos, die anderen haben das nicht und das nicht und so weiter. Und die finden überall, Ich habe jemand dieser Tage hat mir erzählt, dass die sämtliche Gemeinden schon durch, die liebe Schwester, und überall was gefunden. Die sind nicht richtig, die haben was, die haben das wieder nicht und die anderen haben das wieder. Und es sind nirgendwo mehr glücklich. Und am Schluss, ich bin total verwirrt. Das war das Resultat oder die Antwort, ich bin total verwirrt, ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Weißt du, wenn man sagt, glaubt das, was in der Bibel drin steht. Und nicht, was die haben und nicht haben und was die machen und nicht machen. Dann verachtet man die anderen, ach ja, die sind nicht so weit. Oder wertet man sie ab. Und verlangt manchmal sehr viel von anderen. Aber letztendlich, man muss von sich selber verlangen. Man muss sich von sich selbst alles verlangen, nicht von den anderen. Hör mit den anderen auf. Du bist der Mann. Du bist der Mann oder die Frau. Die anderen haben sich verausgabt. Das ist auch wieder ein Problem. Weißt du, die haben gehört, aber die haben nicht mal nachgetankt. Immer gedient. Und dann irgendwo ist man ausgedient, so wie der Waschlappen ausgewaschen. Und man hat gegeben, aber selbst nichts empfangen. Weißt du, für andere hat man immer die Stimme Gottes gehört, aber nicht für sich selbst. Gott will zu uns selber reden. Gott hat uns etwas zu sagen. Weißt du, man hat andere geistlich geliebt und sie so verliebt und so weiter, aber sie selbst nicht geliebt. Seine eigene Familie nicht geliebt unter Umständen und so weiter und sich selbst vernachlässigt. Und das ist eine ganz große Tragödie. Der Herr will uns immer selbst belehren. Das ist also, wo mir als Prediger auch ganz besonders geht, ich muss zuerst mal selber lernen, ich muss zuerst mal selber verstehen, ich muss zuerst mal selbst begeistert sein, ich muss zuerst mal selbst da drin stehen und dann kann ich den Leuten etwas erzählen. Weißt du, in der Predigt ist so, oder als Prediger ist es so, ich muss immer weiter sein als die Gemeinde, wo ich gebe. Das ist also Wachstum. Ich kann nicht erzählen, was ich früher mal gelesen habe oder erlebt habe und so weiter. Wir leben nicht aus der Vergangenheit, wir leben in der Gegenwart und Zukunft. Das ist unser Weg. Gott sollte uns allein interessieren und sonst nichts, aber wir fangen an, für das zu interessieren und für den Pastor und für die Gemeinde und für die Mission und für die Idee. Gott will einfach zu uns reden. Und was hat er uns zu sagen? Betrachte die Offenbarung, du wirst merken. Und da heißt es in Offenbarung 1, Vers 19, er enthüllt in seinem, was da ist. Gott sagt uns immer, was da ist und was kommen sollte. Immer, was da ist, was die Situation ist, dieses Ist-Zustand. Und das ist, was der Herr uns als allererstes sagt, den Ist-Zustand. Ich habe wieder dich. So, das ist interessant, was der liebe Gott so alles an seinen Leuten auszusetzen hat. Weißt du, wir kritisieren Gott und die Bibel und das Reich Gottes und die Diener Gottes und sein Bodenpersonal, aber Gott kritisiert uns auch, liebe Leute. Und Gott hat uns auch was zu sagen. Du, mir gefällt das nicht bei dir. Und das und jenes und so weiter. Und dann heißt es weiter, was da wird. Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinem Knecht zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Also auch das ist, was Gott uns sagen, was in Kürze geschehen soll. Also, dass Krisen kommen und das kommt und so weiter. Und das ist die Offenbarung des erhöhten Herrn, des auferstandenen Herrn an uns, was da alles kommt. Der Herr hat die Weltregierungen in seiner Hand, nicht der Antichrist und der falsche Prophet. Gott ist der Kontrolleur, aber der hat uns was zu sagen. Leute, passt auf. Das Buch offenbart uns auch, also die Offenbarung jetzt insbesondere, wir machen so einen kleinen Streifzug durch die Apokalypse, was so alles ist. Also ich will nicht auf die einzelnen Katastrophen eingehen, das interessiert mich nicht. Weißt du, wir werden das alles überleben mit Gott, wir stehen da drüber. Denn Christus in uns ist stärker als was in der Welt ist. Du musst dich also vor der Welt nicht fürchten. Aber es ist so wichtig, dass die Gemeinde mit Jesus in Verbindung bleibt, der Gläubige mit Jesus in Verbindung bleibt, ständig so mit Gott vernetzt, was wir gestern auch gehabt haben. Der Herr kennt seine Gemeinde, seine Pappenheimer. Der kennt er ganz gut. Der kennt und beobachtet. Und ich sehe deine Werke. Du tust je länger, je mehr. Also, weißt du, der Herr kritisiert nicht tote Gemeinden. Lass die Toten ihre Toten begraben. Der Herr kritisiert halblebige Gemeinden. Gemeinden, die stehen, die glauben, dass sie stehen. Du sagst, ich bin satt und darf nichts und weiß nicht, dass du nackt bist, bloß und jämmerlich. Er liebt seine Gemeinde. Geschwister, wenn Gott seine Gemeinde nicht lieben würde, würde er zu seiner Gemeinde und zu seinen Kindern nicht reden. Aber dass er zu uns noch spricht, dass er uns noch anruft, dass er sich bei uns noch meldet, ist ein Zeichen, dass Gott uns unheimlich lieb hat und an uns interessiert ist. Das ist Gott. Seine Gemeinde liegt ihm am Herzen. Und du liegst Gott auch am Herzen. Also was hat der liebe Gott uns zu sagen? Was denkt Jesus über seine Gemeinde, über unsere Gemeinde? Denk drüber nach. Du solltest mal heute Nacht, wenn du nach Hause gehst, dich ins Bett legen. Was denkt Gott über die Gemeinde? Was denkt er über den Pastor? Was denkt er über die Geschwister? Was denkt er über mich? Also meine ich dich, nicht ich. Was denkt er? Die Gemeinde hat das Wort Jesu heute so nötig. Die Korrektur vom Herrn, dass er uns etwas zeigt. Die Gemeinde braucht Erneuerung. Und das ist mir, als ich so über die Gemeinde dieser Tage nachdachte, die Gemeinde Jesu weltweit braucht eine Erneuerung. Neues Ausgießen des Heiligen Geistes, neues Empfangen des Heiligen Geistes, neues Leben in Gott, neues Lied, neue Gebete, neue Gesänge, neue Leute, neue Gesichter. Ja, all das braucht die Gemeinde Jesu, Erneuerung. Und zwar von Grund auf, bei jedem Einzelnen. Was hat der erhöhte Herr seiner Gemeinde heute im 21. Jahrhundert zu sagen? Wie sieht er die Gemeinde so von oben? Ja, du bist wunderbar organisiert. Aber ist das alles? Weißt du, wir brauchen nicht mehr Organisation. Wir brauchen mehr Heiligen Geist. Können wir Amen sagen? Amen. Wir brauchen mehr Heiligen Geist, nicht Organisation. Weißt du, wir brauchen mehr Kit. Was, und das ist die Liebe Gottes. Und ich bin begeistert von Johannes, also dem Apostel Johannes, der die Briefe geschrieben hat und die Offenbarung geschrieben hat und die Offenbarung und das Evangelium geschrieben. Die Liebe ist das Größte unter ihnen. Wenn du sagst, ich liebe Gott und liebst deinen Bruder nicht, kannst alles vergessen. Die Liebe zum Bruder, zur Schwester, das ist A und O, damit steht und fällt alles. Und Gott redet zu uns. Weißt du, auch durch die Bibelschule. Ich bin also auch begeistert, was so die Leute mir schreiben als Ergebnis. Also, da sind mir die Augen aufgegangen. Das fehlt uns alle noch. Wir sind gar nicht so weit. Also, das fehlt uns immer wieder. Wir sind alle nicht so weit. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir denken, wir sind schon sehr weit und sehr fortgeschritten. Also, ich komme mir immer vor, als wenn ich erst am Anfang wäre. Als wenn ich gestern mich bekehrt hätte. Denke ich, du weißt schon so viel und du weißt doch gar nichts. Wenn es darauf ankommt, und da muss die, und bei mir passiert das meistens, da setzt man sich hin und dann fängt Gott zu inspirieren und einfach neue Impulse zu geben und so weiter. Und da lernen wir wieder was ganz Neues. Mein Horizont wird dann erweitert. Wenn du anfängst, auf Gott zu hören, wird dein Horizont Stück für Stück erweitert. Bekommst neue Ideen, neue Gedanken. Gott redet zu uns und er redet immer persönlich. Weißt du, du kannst doch Geschichten nehmen von früher, was Gott da geredet hat und dem gesagt hat und jenem gesagt hat oder den Aposteln gesagt hat und plötzlich sagt er, und dir sage ich es auch, das und das. So, Gott redet manchmal pauschal, zuerst mal zu der ganzen Welt, zu der ganzen Menschheit und so weiter und dann plötzlich redet er zu den Einzelnen, zu dir und mir. Plötzlich sind wir mittendrin und dann gibt es eine große Scheidung, eine große Entscheidung. Will ich das tun oder will ich das nicht tun? Und beim Wort Gottes, und das ist wichtig, was ich morgen früh auf dem Herzen habe, weißt du, das Wichtige ist, nicht nur hören. Wir hören und wir sollen auch tun. Gott will, dass sein Wort ausgelebt wird. Nicht nur, dass es verstanden wird oder begriffen wird und dass wir sagen, aha, aber es muss auch dieses aha getan werden und umgesetzt werden. Gott hat zum Volk Israel geredet. Der Messias kommt und die haben sich riesig gefreut. Der Messias kommt, wir brauchen den Messias, wir warten auf den Messias. Und dann war der Messias da und wir haben eine falsche Vorstellung gehabt. Weißt du, die haben sich so vorgestellt, wir sollten an Gottes Wort rangehen, als wenn wir noch nie was von der Bibel gehört hätten. So, wir mit Null sollten wir anfangen beim Herrn. Und sollten sagen, Herr, so und so weiter, mach du, wie du es willst. Lass den Messias so kommen, wie er kommen will. Weißt du, auch jetzt die Christen, die haben sich so vorgestellt, der Herr wird so und so kommen, die Entrückung beim Ton der letzten Posaune, dann werden plötzlich die Leiber in der Luft fliegen, der Himmel wird voller Menschen sein und die Erde wird leer sein. Also, die, weißt du, und plötzlich liegen Haufen Kleider, paar Schuhe da und was weiß ich, Auto ohne Chauffeur. Nein, das wird alles gar nicht so sein. Wir haben eine Vorstellung und der Herr wird ganz anders kommen, als du denkst. Ja, er wird anders kommen, als du denkst. Heute redet Jesus durch den Heiligen Geist zu seiner Gemeinde und dann sagt er, wer Ohren hat zu hören. Weißt du, wir haben zwei Menschen in uns, zwei Seelen. Und wir haben normale Ohren und unsichtbare Ohren und unsichtbare Augen. Aber die unsichtbaren Augen sollen mehr sehen, als die sichtbaren Augen sehen. So, wir brauchen ein geschultes Ohr zu hören. In der Bibel heißt es einmal, wie das Ohr eines Jüngers, eines Schülers. Ein verständiges, geöffnetes Ohr. Uns müssen die Ohren geöffnet werden. Satan hat die Ohren verstopft. Im Lauf der ganzen Kirchengeschichte und den ganzen Überlieferungen, durch die ganzen Vorstellungen, was wir so haben. Unser Blick ist getrübt. Von der Maria, der Mutter Jesu, heißt es einmal in der Bibel. Und sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Zuerst müssen die Worte in unser Herz reinkommen. Und dann können sie auch bewegt werden. Aber solange sie nicht in unserem Herzen sind, denn sie hat es aufgefangen und sie hat nicht diskutiert, sie hat es in ihrem Herzen bewegt. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Worte Gottes auffangen, was der Herr heute sagt, dir, mir, uns und so weiter. Auch jetzt in dieser Predigt, weißt du, die ganze Predigt ist nicht für dich, vielleicht nur ein Fetzen. Aber diesen Fetzen hat Maria in ihrem Herzen bewegt. Und bis zum Tod hat sie das in sich behalten. Sie bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Und nicht nur das, sie ist auch zu einer Täterin des Wortes geworden. Und dann beim ersten Wunder in Kana, was er euch sagt, das tut. Gottes Wort will gehört werden. Also eigentlich ist die Predigt schon für Sonntag. Aber lass uns, ich werde am Sonntag auch noch was anderes bringen. Aber was er euch sagt, weißt du, wir müssen alle marianisch werden. Was er euch sagt, das tut. Sie gab Jesus diese Welt. Sie hat getan. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Maria. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Kannst du das auch sagen, Herr? So wie du hier gesagt hast, das soll mir passieren. Das tue ich. Das nehme ich an. Das akzeptiere ich. Auch wenn es mir schwerfällt und wenn ich nicht verstehe, wie soll das alles zugehen? Stell dir mal vor, der liebe Gott redet zu dir und sagt, du geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und du solltest sofort von Berlin wegziehen. Nein, bleib lieber hier. Und Berlin ist auch ein Missionsfeld. Also ich habe, als wir noch in der Kirche waren, habe ich mal ein Poster aufgehängt an der Tür und wenn Sie dieses Haus verlassen, betreten Sie das größte Missionsfeld dieser Welt. Deutschland ist ein Missionsfeld. Also geht hin in alle Welt. Da musst du nicht fragen, muss ich Missionar werden oder nicht. Du musst ein Missionar werden, weil das ist dein Auftrag. Jesus hat gesagt, geht's hin. Und was klar ist, was schwarz auf weiß in der Bibel drinsteht, da gibt es keine Diskussion, geht's hin in alle Welt. Als wir nach Berlin kamen, da habe ich eine Werbeagentur beauftragt, mir einen Prospekt zu machen. Ich habe gedacht, es muss modern sein. Ihr kennt ja diese modernen Einladungszettel, Prospekte. Und dann hat, die haben nicht gewusst, ich habe dort geschrieben, wir werden an den Hecken und Zäunen gehen. Und weißt du, was sie geschrieben haben? Sie werden in den Kleingärten gehen. Und in den Kleingärten gehen, an Hecken und Zäunen. Haben sie dann also wörtlich genommen, also diese Sprache, Luthersprache nicht verstanden. Aber das ist auch gar nicht so schlecht bei den Kleingärtnern, Balkongärtner und welche Gärtnerei auch immer. Die Leute brauchen Jesus. Die Menschen brauchen Jesus, das ist gar keine Frage, keine Diskussion. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Jesus will zu uns sprechen und wir brauchen sein Reden dringend nötiger denn je zuvor. Wir brauchen, Herr, rede, dein Knecht hört, hat einmal der junge Samuel gebeten. Christentum ist heute so verfahren, so verrannt, steckt so in der Sackgasse. Viele Leute wissen nicht mehr weiter, wie geht's jetzt weiter mit unserem Glauben, mit unserer Kirche, mit unserer Religion. Wir brauchen wieder eine neue Offenbarung des Heiligen Geistes, ein neues Wirken Gottes, ein neues Pfingsten. Was hat der lebendige Jesus, der himmlische Jesus, der auferstandene Jesus uns heute doch zu sagen? Was denkst du, was würde Gott dir sagen? Also wenn du jetzt so sein Prophet, sein Diener, sein Knecht werden möchtest, würdest, was soll er dir sagen? Weißt du, was die Wahrheit ist? Weißt du, und die Wahrheit ist manchmal knallhart, Leute. Ich rate euch, pass auf, wenn du nicht starke Nerven hast, hör auf, darum zu beten. Herr, rede, dein Knecht hört. Und weißt du, was da passiert ist? Der Eli, der weiß gar nicht, also der Chef von Samuel, der Priester da, der weiß gar nicht. Ja, wenn du noch einmal die Stimme des Herrn hörst, der Herr ist es, der dich weckt und der Herr ist, der zu dir spricht, dann sag, rede Herr, dein Knecht hört. Und der Herr hat dann geredet. Und das war sein Tod vom Eli. Das war sein Tod. Gott hat die Wahrheit gesagt. Und Samuel weiß gar nicht, wie er das sagen soll. Sag, was der Herr gesagt hat. Also, und so weiter. Und das war sein Tod. Weißt du, was Gott zu sagen hat? Vielleicht dein Tod. Bestelle dein Haus. Das kann durchaus drin sein. Mach dich bereit. Du gehst nach Hause oder was weiß ich. Also, wir sollen bereit sein auf Gottes Reden. Oder, mach bereit. Ja, ja. Sterben müssen wir alle. Und da entrückt, das wissen wir nicht, ob wir entrückt werden. Aber sterben, das ist der normale Weg. Aber stell dir mal vor, Gott sagt und Gott redet zu uns. Und plötzlich sagt er, hör mal, verlass alles, komm und folge mir nach, wie den Fischerleuten. Das ist nicht einfach. Oder dann zum Elia, geh und zeig dich dem Ahab, der sucht dich bei Interpol und dann zeig dich ihm. Sag, hier bin ich. und so weiter. Oder es sind so viele Sachen. Gott kann uns so Sachen sagen. Oder geht zum Kaiser nach Rom und sag ihm das Evangelium. Stell dir mal vor, du als armer Jude da, Pharisäer, dieser Saul von Tarsus, der soll da zum Kaiser nach Rom gehen und ihm Zeugnis abgeben von Jesus. Der glaubt ja sowieso nicht, der ist Antichrist. Aber der soll es trotzdem hingehen. Sind wir bereit für das Reden Gottes? Ja, sagst du. Ich weiß, manchmal ist es nicht so einfach. Zweiter Mose 10, Vers 19. Lass uns vom Volk Gottes lernen, von Israel. Und die Israeliten sagten zu Moses, hier 2. Mose 20, Vers 19, wo die Gebote kamen, geschahen, wo Gott dann die Erde betrat und die Erde bebte, der Berg sich verdunkelte, Vulkanausbruch vielleicht oder was dort alles war. Dann sagten die Israeliten zu Moses, wir haben Angst, wenn Gott mit uns redet. Wir haben Angst, wenn Gott mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns. Wir wollen auf dich hören, Moses. Und dann Vers 18, als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte und durchdringender Hörnerschall ertönte, also Posaunen, so wie bei der Entrückung, Ton der Posaune, Hörnerschall ertönte, und der Berg rauchte, bekam er große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Nicht weil Tiere durften ran, selbst wenn ein Tier da durchlief und ein Hase durchlief oder ein Schaf und so weiter, starb, kam um. Also, wir haben Angst, wenn Gott redet. Wir haben Angst, wenn Gott mit uns redet. Weißt du, wir müssen Gottesfurcht haben. Wenn Gott mit uns redet, sollten wir schon Angst haben. Angst haben, was kommt jetzt? Ich weiß noch, als ich ein junger Bursche war, in der Pfingstgemeinde kam ich zum ersten Mal, und da gab es, weißt du, diese Pfingstler-Propheten, was heute die Propheten sind, das sind alles Schlafmützen. Weißt du, die Propheten da in der Pfingstgemeinde, wo ich da hineinkam, so spricht der Herr, so spricht der Herr! Und dann habe ich einfach meinen Kopf eingezogen, aber hoffentlich sagt er mir nichts. Und dann sagte, bei dir ist das und das und das und das. Oh, habe ich gedacht, lieber Gott. Und so spricht der Herr. Das sind so Pfingstlergemeinden gewesen, so, wo noch die Prophetie, ja, schon so ein bisschen hart war und, aber Reden Gottes. Reden Gottes. Wir müssen das erleben, was Reden Gottes wirklich ist. Weißt du, heute, meine lieben Kindlein, liebe süßen Babys in Christus, ich habe euch lieb. Das ist nicht mehr Reden Gottes. Wir haben Angst, wenn Gott zu uns spricht. Wir haben Angst. Weißt du, du kannst die Bibel nicht mal mehr richtig lesen. Du hast Angst, es wird dich treffen, es wird zu dir sagen, du bist der Mann. Wir haben Angst, redet, Moses, rede du mit dem lieben Gott lieber. Also man muss stark sein, um Gottes Reden zu verkraften. Und das sage ich euch in aller Wahrheit, du musst bereit sein, es kann alles kosten, kann dein Leben kosten. Wenn Gott zu dir redet, kostet alles. Du kannst gar nicht bezahlen so viel, was Gott dann von dir verlangt womöglich. Man muss Spannungen ertragen, wenn Gott redet. Geschwister, lasst uns mit dem Reden Gottes nicht spielen. Wenn Gott redet, das ist knallhart. Wir haben Angst. Man braucht starke Nerven, wenn Gott redet. Dann kannst du nicht mehr schlafen. Dann rennst du und weißt gar nicht, wohin du hinrennen sollst. Man muss verkraften können. Wenn Gott anfängt, zu uns zu reden, da brauchst du schon Energie und musst einiges schlucken. Stell dir mal vor, Gott sagt, hör mal, dein Mann, deine Frau, sagt ihr das und das. Puh. Und du musst dann die Wahrheit sagen. Weißt du, wenn Gott zu uns redet, also da musst du empfindlich und sensibel sein auf der einen Seite, aber auch was schlucken können, was verkraften können. Gott ist ein verzehrend Feuer. Du, das ist ein Spiel mit Feuer, wenn Gott redet. Und dann, wenn Gott redet, weiß gar nicht, dann bringst du es, bilde ich mir das ein oder hat der Herr wirklich geredet? Du musst es auch, weißt du, wenn Gott zu dir geredet hat, du kannst natürlich auch in deinem Zorn, in deinem Eifer, in deinem Fanatismus etwas sagen, so spricht der Herr, und das war im Fleisch. Also da zitterst du, ich möchte nichts Eigenes bringen. Und du weißt, wie gefährlich es ist, wenn man fremdes Feuer bringt. Fremdes Feuer. Weißt du, ich kenne Leute, Pfingster und Charismatiker, weißt du, was die da, die denken, man kann das schön in Weissagung verpacken und das den Leuten dann unterjubeln. Und Geschwister, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und dann wundert man sich nachher, wenn Gott nachher zur Rechenschaft zieht und wenn dann die Dinge nicht eintreffen oder eingetroffen sind, was man da geweissagt hat oder prophezeit hat. Passiert tagtäglich, Land auf, Land ab. Also, wir haben Angst. Rede du mit Gott. Wenn Gottes Reden zu uns kommt, müssen wir es verkraften können. Wir müssen stark sein. Wir müssen genügend Gotteserfahrung haben. Und Moses hatte schon genügend Gotteserfahrung. Da vom Busch. 40 Jahre in der Wüste. Er sagt, komm, hör, tauf mit allem. Ich will nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Soll der liebe Gott sein Israel selber rausholen aus Ägypten. Und als er alles abgeschrieben hat, alles vergessen hat, dann nimmt Gott ihn wieder in Betrieb. Dann schaltet er wieder ihn an und wirft ihn an und sagt, Moses, ich will, dass du zum Pharao gehst und Israel befreist. Also, erst als er fertig war, als er sich abgeschrieben hat und sagt, mir ist alles egal. Weißt du, wenn Gott dich erreichen möchte und dich zum Segen machen möchte, muss dir persönlich erstmal alles egal sein. Dann verlässt den Vater und die Schiffe und Netze, verlässt alles miteinander und dann gehst du und folgst Jesus nach. Oder Moses 40 Jahre. Und stell mal vor, und jetzt will Gott dich einsetzen. Manche Leute, die wollen schnell berufen werden und gleich eingesetzt werden. Du, das ist Fleisch. Wenn Gott einen Menschen einsetzen soll, weißt du, dann fängt er an zu stottern. Herr, ich habe eine schwere Zunge. Herr, ich kann nicht reden. Dann sucht man Entschuldigungen, Ausflüchte und so weiter. Und ist alles okay. Denn es geht um Gott. Und es geht nicht um Menschen, über eine Politik oder sonst was. Es geht um den Herrn. Gottes Reden muss man also wirklich verkraften können. Dann in dem Augenblick, wo du anfängst, Gott zu dienen, zerbricht dich der Herr. In aller Liebe. Zerbricht dich. Macht es so feines Mehl. 2. Mose 20, Vers 2. Und Mose sagte zum Volk, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Also, ihr müsst keine Angst haben, Geschwister, sagt er zum Volk Israel. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und euch davor hütet, ihm ungehorsam zu sein. Oder auf die leichte Schulter zu nehmen. Vers 21. Und das Volk blieb von Ferne stehen, Moses aber näherte sich in der dunklen Wolke, wo Gott vorhanden war. Weißt du, wenn Gott zu uns redet, ist zuerst mal alles dunkel. Niemand versteht dich und du verstehst auch niemand. Das ist das Finsternis, ist um dich. Und Gott wohnt in der Dunkelheit. Da brauchst du keine Beobachter. Und brauchst auch nichts zu beobachten. Ja, wer geht noch mit, wer macht noch mit und so weiter. Ist doch vollkommen alles egal. Gott will zu uns reden. Und er hat was zu sagen. Und Gottes Wort will gehört werden. Und da zittert alles und da bebt alles. Und man möchte am liebsten vergehen oder in eine andere Richtung laufen wie Jona. Das ist alles drin. Wenn Gott redet, wenn Gott einen sendet, wenn Gott einen gebraucht, du, da brennt es in den Knochen, wie beim Jeremia. Es brennt in meinen Gebeinen, diese dunkle Wolke. Weißt du, wenn Gott zu dir redet, dann musst du das alles verkraften. Dann musst du deinen Geburtstag vergessen. Denn guck mal, Gott redet zu Jeremia, geh hin und sag dem König das und das. Und der König wirft ihn sogar in eine Zisterne, lehnt ihn ab, gibt ihm eine Ohrfeige. Verstehst? Das musst du alles verkraften. Wenn Gott zu dir redet, du musst stark sein, Bruder, Schwester. Du musst stark sein oder du hörst mal nichts eine Weile. Wir müssen dahin reifen, dass wir Gottes Wort hören können und Gottes Wort verkraften können. Wenn Gott spricht, weißt du, das Finsternis, negativ zuerst einmal, Gottes Ferne, die dunkle Wolke. Aber es ist nicht dunkel. Gott wohnt in der Finsternis. Gott ist auch der Herr der Finsternis. Und Gott will die Finsternis erhellen, das nur nebenbei. Das, was Gott einem zu sagen hat, ist oft eine schwere Last. Was Gott einem zu sagen hat, das ist manchmal schwere Last. Und da musst du jetzt verkraften können. Weißt du, Gott legt eine Last auf, wenn er etwas einem anvertraut. Stell dir mal vor, du hast ein Geheimnis. Und Gott vertraut dir ein Geheimnis an. Und jetzt musst du mit diesem Geheimnis umgehen. Das kann dein Leben kosten. Und die Apostel sind alles Märtyrer geworden. Weißt du, die Sache Gottes oder die Sache mit Gott ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wenn jemand sofort akzeptiert, ja Herr, ich gehe sofort, dann mache ich ein großes Fragezeichen. Es ist ein Kampf, bis du ja zum Herrn gesagt hast. Und da brauchst du ein paar Jahre unter Umständen. Diese dunkle Wolke ist da, Gott redet zu uns und das übersteigt unser Denken, unser Fassungsvermögen. Und ich weiß, es ist unangenehm, wenn Gott zu einem spricht. Zuerst einmal, oh Gott, warum hast du das mir gesagt? Sag doch jemand anders. Hast nicht jemand anders? Stell dir mal vor, du bekommst von Gott einen Auftrag, jemand sein Wort zu bringen, in aller Liebe. und so weiter. Und wie bringe ich das rüber? Deinem Vorgesetzten vielleicht? Die meisten Menschen fliehen und suchen sich einen bequemeren Weg. Wenn Gott uns etwas zu sagen hat, dann ist es immer richtig, zuerst einmal. Es ist der richtige Augenblick. Die meisten verstehen meistens falsch oder legen es falsch aus oder lassen sich vom Teufel verführen, aber es ist richtig. Wenn Gott dir heute was sagt, es ist für heute, für jetzt und für hier. Und jetzt muss das ausreifen, jetzt muss es umgesetzt werden und es muss praktisch werden. Und Gott sagt, meine Seele wird an dem, der flieht, kein Gefallen haben. Meine Seele. Also, Jona ist in die falsche Richtung gelaufen. Gott hat geredet. Nein, Herr, ich kann nicht nach Ninive. Ich habe Angst vor Ninive. Ninive ist zu schrecklich. Stell dir mal vor, Adolf Hitler regiert Deutschland und Gott schickt dir nach Berlin dann, von irgendwoher. Hätte geschickt. Du kommst gar nicht in Berlin an. Und das war Ninive. Ninive war genauso grausam und schrecklich wie das Dritte Reich. Und Jona ist ausgewichen. Weißt du, und viele Leute weichen dem Auftrag Gottes aus und sagen, ja Herr, ich kann es nicht. Und dann laufen sie mit schlechtem Gewissen herum. Also ich möchte den Jona mal zum Puls gefühlt haben, als er dort unten im Schiff war. Weißt du, der hat sich nicht wohl gefühlt. Der hat sich, auf der Flucht vor Gott fühlt sich kein Mensch wohl. Der tut so das, als wenn er sich wohlfühlen würde. Der schläft. Jona schlief. Also ich weiß es gar nicht. Da schlief keiner auf dem Schiff, aber Jona konnte schlafen. Vielleicht hat er Schlaftabletten genommen. Oder sich voll getrunken. Aber der schlief. Weißt du, das ist nämlich, wenn Menschen auf der Flucht vor Gott sind, dann putschen sie sich auf und dann denken sie sich ziemlich zurück, damit mir ja nichts passiert, aber Gott erwischt uns da auch trotzdem. Gott hat Füße, er kann uns nachlaufen. Du kannst also vor dem Herrn nicht weglaufen, wenn er redet. Und er hat mich überwunden. Und ein Prophet sagt, du bist mir zu stark geworden, du hast mich überredet. Also du hast mich überredet. Das ist, wenn Gott redet, Gottes Reden will gehört werden und Gott überredet einen. So lange quatscht er dich an und so lange predigt er dir und so lange musst du anhören, was er dazu sagen hat und schließlich, ich muss nachgeben. Weißt du, du kannst Radio einschalten, Fernseher einschalten, Telefon abheben, du kannst alles nehmen, immer kommt das Gleiche raus, die gleiche Musik. Gott will dich erreichen. Der Auferstandene hat was zu sagen. Und zwar jedes Mal das Gleiche an jeder Gemeinde, an alle 7 Gemeinden. Wir haben letztes am Mittwoch darüber gesprochen. Und immer das Gleiche. Halte, was du hast. Überwinde. Und wer Ohren hat zu hören, der höre. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Überwinde. Halte aus. So wie ich ausgehalten habe, sagt der Herr. Und wie ich überwunden habe. Also wir sollen an dem Vorbild Jesu Christi uns orientieren. Er ist dem Kreuz nicht weggelaufen. Hat das Kreuz nicht verkürzt. So viele Menschen verkürzen das Kreuz. Ach ja, kannst mir ein kleineres Kreuzchen geben? Das ist mir so schwer, dieses harte Holzkreuz. Gib mir so ein Kreuz aus Leichtmetall. Und dann sägen sie was ab. Und dann in einer Geschichte, das ich irgendwo mal gelesen habe, und dann hat der Mann das Kreuz dann abgekürzt und als er dann über eine Schlucht musste und dann das hinlegt, genau das Stück, das er abgeschnitten hat, fehlt. Was du in deinem Leben abschneidest, verkürzt oder umgehst, das wirst du später bitter bereuen. Grundsätzlich. Das wirst du bitter bereuen. Also such nicht den Weg mit Verkürzungen. Gottes Wege sind korrekt, sind komplett, sind also vollkommen. Seine Wege sind vollkommen, so heißt es in der Bibel. Also nicht zu lang und nicht zu kurz. Genau das Maß. Und uns gefällt oft das nicht. Aber Jesus sagte, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lass uns von Jesus lernen. Der erhöhte Herr redet zu uns als der Gekreuzigte, der das Totenreich besiegt hat. Er ist nicht schwach geworden, wo man normalerweise schwach wird. Er gab nicht auf, wo man normalerweise aufgibt. Jetzt steige vom Kreuz herab, zeige, demonstriere, dass du Gottes Sohn bist. Er ging nicht zurück, er hielt Stand, er schreckte vor nichts zurück. Dieses Widersprechen der Sünder, der hat überhaupt nicht widersprochen. Also wir sollen von Jesus lernen, wie lebt man siegreich. Er ist alles durchschritten, hat alles durchschritten, alles durchgemacht, alles durchlebt. Und er ist unser Vorläufer, Jesus Christus. Und Johannes sieht ihn wandeln unter der Gemeinde, unter den Leuchtern, also unter der Gemeinde. Und auch wenn die Gemeinden nicht vollkommen sind, jede Gemeinde ist ein Leuchter. oder eine Kerze wenigstens. Jede Gemeinde, auch wenn sie nicht vollkommen ist, unter denen ist Jesus, auch unter uns und sogar unter der geistlosesten Gemeinde, wir sind das nicht, aber selbst unter der geistlosesten Gemeinde wandelt der Herr unter ihnen. Und das ist die Gemeinde zu Laodicea. Die war diese laue Gemeinde, aber der Herr war auch unter dieser Gemeinde. Also wir haben kein Recht, niemanden zu verurteilen, weil er jetzt gerade lau ist. Gott kann alle korrigieren und Gott korrigiert alle. Der Herr wandelt unter den 7 Gemeinden. Der einen sind brennend, Philadelphia-Gemeinden, natürlich, der Hauptleuchter. Aber die haben auch Probleme, große Probleme sogar. Kleine Kraft haben sie, das ist alles. Das ist ein kleiner Haufe, wahrscheinlich. Und da, wohnen da, wo Satans Thron ist. Aber der Herr wandelt auch unter denen, die sogar beim Teufel wohnen. Oder mit dem Teufel zusammen wohnen. Stell dir mal vor, dein Nachbar ist der Teufel. Ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Du wohnst unter dem Teufel sogar. Kannst du das vorstellen? Wenn du hier ins Pergamonmuseum gehst, da kannst du mal dieses Bild von Pergamon angucken. Weißt du, oben da regiert, da sind die Tempel, da ist Militär, die Kasernen und so weiter. Und unten im Tal irgendwo, in der Ferne liefen, war die christliche Gemeinde. Weißt du, unten Pauken, Trompeten und was weiß ich alles, große Theater, Leuchtfeuer und unten die kleine Gemeinde. Oben triumphiert der Teufel. Ich weiß, wo du wohnst. Geschwister, wir müssen bewusst werden, der Herr weiß unsere Situation, mit wem wir uns und mit was wir uns herumschlagen. Und für Gott gibt es nur eine Gemeinde. Ich weiß, wo du wohnst, ob die Gemeinde jetzt so Laodicea ist, die Gemeinde in Philadelphia oder wo auch immer. Du kannst dir manchmal deine Gemeinde nicht aussuchen. Und das möchten viele Christen tun, sich ihre Gemeinde. Ich möchte bei den Philadelphia sein. Nein, der liebe Gott schickt dich vielleicht zu den Laodicea. Zu den Lauen und Trägen, zu den Oberflächlichen. Und jetzt musst du beweisen, dass du Salz und Licht bist. Jetzt musst du dich behaupten. Weißt du, wir möchten immer die süße, schöne Gemeinde haben. Aber du kannst nicht. Der Herr führt dich wo und setzt dich ein. Er ist der General, der dich da platziert. Und er weiß, wo du sein solltest und wo du einen Auftrag hast. Und wo du was tun solltest. Und vielleicht den Ephesern zeigen, nicht nur beten und nicht nur singen und nicht nur da Aktion, Mission und Action, Action, Action. Nein, mal stille sitzen. Vielleicht stellt der Herr, gibt dir da so einen Sitzplatz und sagt, sei ruhig, lieb mich. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Also, Gott weiß, wo er dich unterbringen soll. In welcher Gemeinde? Und du kannst deine Gemeinde nicht raussuchen. So wenig, wie du deine Familie aussuchen kannst, so wenig kannst du deine Gemeinde aussuchen. Du kannst deinen Vater und deine Mutter nicht aussuchen. Die musst du akzeptieren und du sollst sie sogar ehren. Vater und Mutter sollst du ehren, dann geht's dir gut. Und wenn du das nicht tust, geht's dir schlecht. Und das Gleiche gilt auch für die Gemeinde. Das ist deine Familie. Gemeinde ist deine Familie, wo du hineingeboren bist, hineingeboren wurdest. Manche sind adoptiert natürlich. Ist auch eine Sache. Aber da, wo du adoptiert, und du kannst nicht jede Woche adoptiert werden. Das ist Blödsinn, was die Leute machen. Also dann wandern durch die Gemeinden und hopsen und hin und her. Die meisten wissen gar nicht, was sie dabei machen, wenn sie so geistlich hin und her pendeln. Haben keine Ahnung. Die bauen nur ab. Das heißt, sie sind im Dienst Satans, nicht im Dienst Gottes. Jesus sieht seine Gemeinde. Weißt, viele Leute laufen Jesus aus der Schule. Der sagt, bleib in Laodicea, bleib in Ephesus, bleib in Sardes, bleib da. Und so bleibe in dem, was du gelernt hast, was Gott dir gegeben hat, was Gott dir anvertraut hat. Und du kannst hingehen, wo du willst, deine Probleme gehen überall mit. Deine Probleme gehen überall mit. Also Offenbarung 1 bis Kapitel 1, Vers 12 bis 16, Jesus ist in seiner Gemeinde. Jesus ist nicht woanders, außer in seiner Gemeinde. Geschwister, du wirst Jesus nicht woanders finden, als in seiner Gemeinde. In seiner Gemeinde, unter seinen Leuchtern. Und der Leuchter ist aus einem Goldstück gehauen oder getrieben. Aus einem Stück, da sind nicht verschiedene anmontierte Leuchtarme. Nein, aus einem Stück musste der Leuchter im Tempel gestoßen oder ja, getrieben sein. Und der Herr ist unter dieser einen Gemeinde. Gott ist nicht irgendwo. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So, die Gemeinde ist Jesu Leib. Ich kann meine Gemeinde nicht raussuchen. So wenig, wie ich meine Familie raussuchen konnte, wäre gerne vielleicht bei den Rockefellers zur Welt gekommen, hätte ich weniger Sorgen gehabt. oder sonst wo. Nein, aber der hat zu den Matutis mich hingeschickt. Und dann noch irgendwo in der Sowjetunion. Aber was wir heute haben, wir haben vaterlose Christen. Und die sind, der Vater hat sie nicht aufgegeben. Der verlorene Sohn ist verloren gegangen. Der Vater hat auf ihn gewartet. Also, aber wir haben vaterlose Christen. Die sind vom Vater weggelaufen. Sie sind nicht daheim geblieben. Sie hätten zu Hause ihre Pflichten erfüllen wollen. Nein, wir wollen das Leben genießen. Das ist was die wollten. Gott hat sie nicht weggeschickt. Der Vater hat sie nicht weggeschickt. Aber ihr Ego hat sie fortgetrieben. Ihr Ego. Ihre Bedürfnisse, ihre fleischlichen Wünsche. Du könntest ein fantastisches, wunderbares Leben leben, wenn du dort geblieben wärst und das geblieben wärst, wo Gott dich hineinplatziert hat. Denn Gott hat uns als lebendige Steine genommen und in seinen Bau eingefügt. Und wenn du einmal drin bist, kannst du nicht sagen, jetzt will ich raus. Nein, ich möchte an der Säule hinten sein. Er hat dich hier platziert. Und deshalb ist so wichtig, wenn du einmal deinen Platz gefunden hast, ich habe Leute in Berlin, das sind kranke Leute, sehr viele kranke Leute in Berlin. Aber ich habe eine Frau mal hier bei mir in der Gemeinde gehabt, in dem Dienst, wo ich schon hier diene, über 20 Jahre. Die war bestimmt schon dreimal bei mir. Immer wieder kommt sie und sagt, ich möchte bei Ihnen Mitglied werden. Ich habe gesagt, die glaubt nicht mehr dran, dass du Mitglied bist. Die ist schon dreimal Mitglied gewesen. An dem Tag, dann habe ich mir vorgenommen, ich gebe die Mitgliedskarte erst ein Jahr später. Die muss zuerst mal regelmäßig mal kommen in die Gemeinde und sich bewähren. Und nach einem Jahr kommt sie, also will ich die Mitgliedskarte ihr geben, ist sie zum letzten Mal da. Du siehst also, das lohnt sich gar nicht, auch Bewährung und so weiter. Wenn das Herz nicht da ist, da wo das Herz ist, das ist auch unser Schatz und unser Schatz ist, das ist auch unser Herz. Gott hat uns einen Platz zugewiesen und jeder von uns muss seinen Platz wissen. Das ist meine Gemeinde, das ist meine Familie, das ist mein Haus, das ist mein Werk, da arbeiten wir alle zusammen, das ist unser Bauernhof, ja, unser Krankenhaus, unsere Dienststelle. Weißt du, der Teufel versucht immer, die Leute von der Familie Gottes wegzubringen und verführt sie, reißt sie weg. Ja, wenn du wirklich das getan hättest, was du hättest tun sollen, vielleicht vor 10, 15 Jahren, und dann bist du von der Gemeinde weggegangen und dann bist du letztendlich, wenn du jetzt genau dein Leben betrachtest, von der Gnade Gottes weggegangen. Und dann ist es Gnade, wenn der Vater, der Herr dich wieder empfängt und du wieder nach Hause kommst. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Jesus, der Herr, dieser erhöhte Herr, erwartet, dass wir unseren Platz finden im Reich Gottes. Wir sollen unseren Platz im Reich Gottes finden. Tu das, was die Bibel sagt. Bleibe in der Versammlung, bleibe in der Gemeinde, bleibe in das Wort, auch wenn es manchmal schwer fällt. Und vielleicht bist du ausgebrannt. Und ich bin überzeugt, ich möchte niemand zu viel anvertrauen, dass jemand zu viel arbeiten muss und so weiter, dienen und so weiter. Nein, du solltest auch mal Zeit haben zum Regenerieren, dich zum Ausspannen und Ausruhen. Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das vielleicht sagst du, ich möchte jetzt nur mal zuhören, mal eine Weile. Ist auch richtig, dass du mal zuhörst. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 30, ihr werdet sehen, kommen des Menschen Sohn in Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann heißt es weiter, und die Toten werden seine Stimme hören und die Toten werden auferstehen. Du musst vorstellen, Jesus hat so eine starke Stimme, wenn er ruft, kommt her, ihr Menschenkinder, dann stehen die Toten auf. Er sagte nur, Lazarus, komm raus. Kam er raus. Weißt du, der Herr ruft, wenn schon Tote rauskommen, und Tote raus, aus ihren Gräbern kommen werden. Ihr werdet sehen, den Menschensohn kommen. Du, was für Macht muss doch das Wort Gottes haben, die Stimme des Herrn, wenn Gott zu uns redet, im Einzelnen. Kannst du die Stimme Gottes ertragen, wenn schon die Toten auferstehen, bei seiner Stimme? Und dann sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Der Heilige Geist wird kommen und der wird euch in alle Wahrheit führen und leiten. Also, wir haben so viel Input von Gott aus in und für unser Leben. Und der Heilige Geist zeigt uns Jesus, verklärt uns sein Erlösungswerk, dass Jesus der einzige Weg ist. Also, wir sollten auf ihn hören, den Heiligen Geist heute. Und es gibt keinen anderen Weg als nur diesen erhöhten Herrn. Du kannst alle Gemeinden besuchen. Weißt du, die kochen alle mit Wasser. Da Menschen sind überall. Und da gibt's überall Probleme. Deshalb, was willst du woanders suchen? Was willst du woanders finden? Nix. Gar nichts. Also, ich bin ganz ehrlich. Manchmal habe ich gedacht, als junger Christ, ja, bei denen, die haben schöne Musik, die haben eine wunderbare Kirche. Aber habe ich eines festgestellt, das nützt alles. Da betteln sie ständig ums Geld, denn die müssen die Kirche bezahlen. Oder andere haben ein anderes Problem. Dann kritisieren sie ständig, machen an einem rum. Ich war in einer schönen Gemeinde mit 900 Mitgliedern und das vor 45 Jahren. Weißt du, und dann bete ich in so Brüderkreis, dann kritisieren sie mein Gebet, das mir sogar Hören und Sehen vergangen ist. Verstehst du? Aber eine wunderbare Gemeinde, wir haben, da saßen vorne so 15, 20 Älteste, alles perfekt, alles Pastoren, alles Studierte. Weißt du, und dann kommst du in die Gemeinde, kannst nicht mal richtig Deutsch, du musst erst mal richtig Deutsch lernen, haben sie mir gesagt, bevor du betest. Was nützt dann die große Gemeinde? Was nützt es alles Perfekte? Wir haben Chöre gehabt, wir haben Bibelstunden gehabt, wir haben Jugendstunden gehabt, wir haben alles gehabt. Aber was wir nicht gehabt haben, Liebe. Und das ist mir aufgefallen. Das habe ich noch irgendwo gesucht. Verständnis, Liebe, Sympathie. Weißt du, wenn du da nicht so in ihrer Form warst oder nach ihrem Standard warst, ja, wir sind zu lange Koteletts gehabt zu der Zeit, dann haben sie gesagt, also Bruder, du solltest zum Friseur gehen. Können Sie ja auch jetzt sagen. Was würden Sie jetzt sagen? Weißt du, die haben da ständig kritisiert. Die haben immer an den Äußerlichkeiten kritisiert. Aber nicht an meinem Inneren. Die haben nicht gefragt, Bruder Matthäus, wie stehst du im Glauben? Hast du den Heiligen Geist? Hast du eine Heilsgewissheit? Die haben nicht gefragt, bist du wiedergeboren? Die haben mich ins Wasser getunkt und fertig war's. Die haben, als Hauptsache, dass sie eine große Zahl haben, wir waren da über 30 Täuflinge. Und das wollen sie immer so regelmäßig große Taufveranstaltungen haben. Ja, sie kamen, ich war vielleicht ein paar Wochen in der Gemeinde. Bist du schon getauft, haben sie mich gefragt. Ich habe gesagt, nein, ich möchte sofort getauft werden. Ja, aber die haben nicht gefragt, bist du wiedergeboren? Bist du Kind Gottes? Sind dir deine Sünden vergeben? Das wurde gar nichts gefragt bei uns. Einfach rein ins Wasser. Und dann die Gemeinde lobt und sagt, jetzt haben wir so und so viele Täuflinge gehabt dieses Jahr. Weißt du, es geht nicht um Statistik beim lieben Gott. Ein Einzelner wiegt bei Gott mehr als eine ganze Masse, das ganze Volk, die ganze Welt. Der erhöhte Herr, der erhöhte König, dieser Jesus Christus, der fragt, wie sieht's aus im einzelnen Detail. Er kennt jeden Einzelnen in der Gemeinde. Die Stimme Gottes, Jesus, ist so gewaltig, wenn ich Psalm 29 lese, Vers 3. Die Stimme des Herrn geht übers Wasser, der Gott der Erden donnert, der Herr geht über das große Wasser, die Stimme des Herrn geht mit Macht, die Stimme des Herrn geht herrlich, die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern von Libanon und macht sie hüpfen wie ein Kalb und so weiter und so weiter. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen, das ist die Stimme des Herrn. Weißt du, Jesus, wenn er spricht, seine Stimme war gewaltig. Und er muss eine gewaltige Stimme gehabt haben, sonst hätte er nicht vor 5000 Leuten predigen können. Er hat eine gewaltige Stimme gehabt. Macht liegt in Jesu Wort, nicht nur an der Stimme, an der Lautstärke. So, manchmal kann der Herr ganz leise etwas sagen. Ach, das geht durch Mark und Bein. Jesus hat nicht angewiesen, auf Menschen zu schauen oder auf die Jünger zu schauen. Er hat gesagt, mich sollt ihr hören. Wer meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Der, wenn dann Sturm kommt, der überlebt das. Er hat seiner Gemeinde unheimlich viel zu sagen. Denn die Gemeinde ist ja sein Eigentum. Und der Gemeinde will er etwas Wunderbares anvertrauen, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen. Er will sie stark machen. Das ist, was Gott der Gemeinde sagen möchte. Was hat Gott uns heute zu sagen? Sei stark. Nimm zu im Werk des Herrn, wachse, nicht bau ab. Weißt du, viele bauen auf zuerst ein bisschen so, dass wenn sie bestimmte Größe erreicht haben, jetzt werden sie dann wieder, fangen sie an zu schrumpfen. Auch geistlich. Dann schrumpfen sie. Weißt du, was würde Gott heute, nicht unserer Gemeinde, sondern ich mache mal pauschal, den Gemeinden sagen. Aber das sagte unsere Gemeinde genauso. Und das sagte mir persönlich auch. Und nicht nur dir. Was würde Jesus wirklich sagen? Wie steht's um dich wirklich, geistlich? Ich habe mal eine Zeltmission gehabt in Süddeutschland, in Balingen, glaube ich, war das, also auf der Alp. Und nach der Predigt oder während des Gebets, am Schlussgebet, sagt der Heilige Geist und sagt dann den Ordner, schließt alle Ausgänge und wir haben nur einen Ausgang zum Rausgehen. Und so weiter. Und dann soll ich alle Leute fragen, sind sie wiedergeboren? Einschließlich den Pastor. Ich habe alle durchweg gefragt, sind sie wiedergeboren? Und dann kam eine Frau, wahrscheinlich nur wegen dieser einen Frau musste ich diese Aktion machen. Dann kommt eine Frau und frage ich sie, sind sie wiedergeboren? Ich bin getauft. Habe ich gesagt, ich habe sie nicht gefragt, ob sie getauft sind. Sind sie wiedergeboren? Ich singe im Chor. Und das ging dann eine ganze Weile, was die alles so macht, aber sie konnte mir nicht sagen, dass ich bin 18 Jahre schon Christ oder sowas war das etwa. Ja, ich habe nicht gefragt, wie lange du Christ bist. Sind sie wiedergeboren? Dann sagt sie, sie sind der erste Mensch, der mich fragt, ob ich wiedergeboren bin. Weißt du, und das ist schon hart, wenn du dann plötzlich gefragt wirst, sind sie wiedergeboren? Welche Gefahren lauern auf dich? Weißt du das? Und der Herr sagt, pass auf. Die Verführung ist so groß, dass kaum die Auserwählten durchkommen. Und wo willst du bleiben? Oder was für Aufgaben hast du? Ja, ich weiß gar nicht. Weißt du, du solltest wissen, was für Aufgaben du im Werk des Herrn hast. Gott will an deiner Entwicklung mitarbeiten, seine Kinder entwickeln. Er ist unser Lehrer, er ist unser Meister. Und er weiß, zu wem du in die Lehre gehen sollst. Weißt du, zum richtigen Lehrmeister. Dann kommst du so mit irgendjemand zusammen, da sagst du also, nein, mit der Schwester will ich nicht zusammenarbeiten. Oder mit dem Bruder will ich nicht zusammenarbeiten. Aber genau das ist, was der liebe Gott will. Dass du mit der Schwester oder mit dem Bruder zusammenarbeiten willst. Und die geht doch auf die Nerven, die kritisiert ständig oder der. Und der nörgelt da rum, so ein Bruttler da, verstehst du. Und man hat immer Vorschläge da, was weiß ich alles. Und wir beten zu wenig. Oder zu viel. Wir müssen beten zuerst mal. Weißt du, ich weiß, wovon ich spreche. Du glaubst gar nicht, wie hart die Schule Gottes ist. Du glaubst nicht, wie hart die Schule Gottes ist. Du denkst, als ich auf die Bibelschule ging und dort ein paar Wochen war, ich habe fast meinen Glauben verloren. Ja, tatsächlich. Ich habe gedacht, ich denke, ich bin nicht mehr richtig. Bei mir denkst du, ich bin nicht mehr geistlich, weil wir alles gemeinsam erlebten und nicht mehr jeder Einzelne zuerst zu Hause, habe ich so viel Wunder und Zeichen erlebt, so viel Gebetserhörung und jetzt gar nichts mehr. Aber wir haben auch sehr viel Zeichen und Wunder erlebt, aber alle gemeinsam. Und das ist, wenn du in der Gemeinde bist, weißt du, solange du frisch bekehrt bist und Frischling bist, geistlicher Frischling, so bei den Tieren gibt es so ein Frischling. Weißt du, da ist wunderbar. Der Herr hält dir die Nuckelflasche und der Herr erquickt dich, deine Seele und so weiter. Und dann kommst du in die Gemeinde und dann verlierst du fast deinen Glauben und sagst, und lieber Gott, und jetzt erlebe ich gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Kein Wunder, keine Heilung. Lies die Apostelgeschichte, wenn du so ab Kapitel 5, 6, 7 gehst, das sind nur noch ein paar einzelne Sachen, aber nichts mehr diese sensationelle. Und 3000 bekehrten sich und 5000 bekehrten sich. Und der Lahme sprang und hüpfte und tanzte, lobte und pries. Nichts mehr. Was die erleben, das ist alles gemeinsam. Weißt du, plötzlich erlebst du, wie wir zusammen beten und Petrus kommt aus dem Gefängnis raus. Aber wer hat jetzt, wessen Gebet ist jetzt erhört worden? Vielleicht der, wo das Gebet vorgeschlagen hat. Weißt du, wir erleben alles gemeinsam. Und das habe ich zuerst mal lernen. In der Bibelschule, wir beten alle zusammen, wir fasten alle zusammen und wir erleben alles gemeinsam. Und das ist auch der Leib Jesu, erlebt so vieles gemeinsam. Und da kommst du vielleicht ein bisschen zu kurz, denkst du. Nein, du kommst nicht zu kurz. Du wächst mit den anderen. Wenn du durch die Prärie fährst, dann siehst du die Körner, die Ähren, alles die gleiche Höhe, die Bäume gleiche Höhe. Und dann im Wald, da siehst du der Wald, alles die gleiche Höhe. Weißt du, da eifert einer nach dem anderen, nach dem Licht. Und wenn sie die Größe erreicht haben, stagniert das alles und bleiben sie in der Größe. Wenn dann nachher Wald gefällt wird oder abgeholzt wird, dann lässt man einfach große Bäume stehen. Das ist nicht nur Feuerschutz. Nein, das ist da, damit die jungen Bäumchen sehen, du kannst auch so ein Riese werden. Du kannst auch so groß hinaufwachsen. Das spornt an. Und wir brauchen Vorbilder, die uns anspornen und so weiter, die so riesen im Herrn stehen. Aber die werden auch gefällt. Bevor du groß bist, sind die weg. Diese Einzelgänger. Und weißt du, die Gemeinde wächst zusammen. Was hat der Herr der Gemeinde zu sagen? Deshalb nicht, was er dir zu sagen hat, ist gar nicht mal so wichtig jetzt, sondern was hat er der Gemeinde zu sagen? Wir sollen alle zu einem vollen Mannesalter in Christo heranwachsen. Steht mal in der Bibel. Vollen Mannesalter in Christo. Wir sollen nicht immer Babys bleiben. Wir sollen nicht immer Säuglinge bleiben. Wir sollen nicht immer Teenager bleiben. Wir sollen geistliche Reife entwickeln. Das ist also der Weg, den Gott für seine Kinder bestimmt hat. Was hat Gott uns zu sagen? Wachset, reifet. Und beim Reifen ist auch ein großes Problem. Wenn du reifst, da hängst du manchmal am Baum. Und da bammelst. Und da kriegst du keine Nahrung mehr, kein Wasser mehr. Gar nicht, da hängst du nur. Und manchmal auch im geistlichen Leben, Christen hängen manchmal. Oh Herr, ich häng da durch. Und es ist auch wichtig zu deiner Reife, dass du mal hängst und jetzt das alles verarbeitest. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Gott führt die Seinen nicht in Leerlauf und Passivität. Nein, wir sind voll Action, auch wenn wir jetzt hängen und reifen. Das ist auch sehr wichtig vom Herrn. In 1. Petrus 2, Vers 9, die Berufung der Kinder Gottes. Weißt du, Gott beschäftigt uns manchmal nur in anderen Bereichen. Wenn du eine Klasse bestanden hast, kommt die nächste Etappe, die nächste Klasse. Und da heißt es, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen soll die Tugenden des, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Weißt du, nach der Ausbildung kommt die Verkündigung. Und wir sollen verkündigen die Tugenden, die er uns gegeben hat. Das, was taugt, was nützt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heranreifen und dass wir in unserer Berufung bleiben. Wenn du ständig deine Berufung wechselst, wird nichts Rechtes aus dir werden. Weißt du, es gibt Leute, die haben 10 Lehrabbrüche, die haben das mal angefangen, ist nichts geworden, das ist nichts geworden, das ist auch nichts geworden. Am Schluss sind sie arbeitslos und sind sie gar nichts. Können sie wieder als Hilfsarbeiter weiterlaufen. Weißt du, es ist so wichtig, dass du eine Lehre fertig machst. Und dann die nächste Lehre, wenn dir das eine nicht gefallen hat, ich habe auch ein paar Sachen lernen müssen. Das eine hat mir nicht gefallen, ich wollte in Krawatte und Anzug im Betrieb sein und nicht nur mit dem blauen Anton. Ich wollte auch was anderes sein. Nein, aber das ist so. Dann kannst du was anderes lernen. Aber du sollst zuerst mal die Lehre durchmachen. Und du merkst ganz schnell, du erkennst einen Handwerker sehr schnell, ob er in der Lehre war oder nur angelernt ist. Ein guter Handwerker, wenn er gearbeitet hat, räumt seine Arbeitsstelle frei und macht sauber und hinterlässt die Sache ganz frisch. Aber einer Angelernter, der lässt alles da der Familie zurück oder der so weiter. Da merkst du ganz schnell, ob er in der Lehre war oder nicht. Und wenn du bei Jesus in der Lehre warst, dann merkst du ganz schnell, wie du danach hier funktionierst und arbeitest. So, wir sind berufen, die Tugenden Gottes zu verkündigen. Aus der Finsternis raus in das Licht Gottes. Und die Gemeinde soll das Licht einfach weitertragen, weitergeben. In der Gemeinde muss es immer um Jesus gehen. Er wandelt unter den 7 Leuchtern. Das ist also die große Botschaft aus der Offenbarung. Jesus unter den 7 Leuchtern. Und da wird Jesus erlebt, Jesus erfahren. Und dort wird Jesus gehört. Was er euch sagt, seine Augen sind wie Feuerflammen und so weiter. Und sein Wort wie ein scharfes Schwert, das aus seinem Mund geht. Gott hat was zu sagen. Es ist ein scharfes Schwert. Es trennt Mark und Bein. Also ist so scharf, wie schärfer als Laser heutzutage. Gott redet, höre, was er der Gemeinde sagt. Und eine Botschaft, die ich jetzt mich darauf ein bisschen kurz konzentrieren möchte. Weißt du, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Der Mensch ist auf Gemeinschaft angelegt, ist ein soziales Wesen. Er braucht immer Bruder und Schwester. Das habe ich jetzt, ist mir so groß geworden bei der Ausarbeitung der Johannesbriefe. Gott offenbart sich über die Gemeinschaft. Jesus in der Gemeinde. Jesus unter dem Leuchter. Und der Geist spricht zu der Gemeinde. Christen müssen erkennen, dass sie zusammengehören. Und zwar nicht nur, ich gehöre Jesus, das ist eine Seite. Aber kein Mensch weiß, dass du Jesus gehörst. Die Welt weiß erst, dass du Jesus gehörst, wenn du zu anderen Christen gehörst. 1. Johannes, liest man mal das durch, den Johannesbrief. Christen müssen erkennen, dass sie einfach eine Kommune sind. Ja, Christen sind eine Kommune, nicht Kommunisten, eine Kommune. Eine Kommune, eine Gemeinschaft. Und erst in der Gemeinschaft sind wir stark. Die ersten Christen waren ein Herz und eine Seele. Das ist Christentum, Leute. Das ist Christentum. Sie waren eine Kommune. Und wir sind erst Geschwister gemeinsam stark. Und Gott hat schon das erste bei der Schöpfung gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Weißt du? Aber gemeinsam Dann hat er die Eva dem Adam gegeben oder der Eva den Adam, je nachdem, wer was geklickt hat. Also auf jeden Fall, sie waren Gehilfen. Und wir sind, Geschwister, einander Gehilfen zur Freude. Wir haben einen großen Auftrag, Gehilfen zur Freude. Und Gott will uns sagen, dient einander. Diene ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist mir so groß, was ich schnell rüberbringen möchte. Durch jeden Christen wirkt Gott. Durch jeden Christen wirkt Gott. Und möchte wirken. Jeder Christ sollte ein Kanal des Heiligen Geistes sein, der Gnade Gottes, der Liebe Gottes. Und durch jeden Gläubigen gibt Gott was anderes weiter. Das ist schön dabei, im Reich Gottes. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt, so soll jeder etwas haben. Jeder soll etwas haben. Jeder sollte einen Beitrag haben, in welcher Form auch immer. Paulus sagt auch weiter, der eine sät, der andere begießt, der andere behackt. Weißt du, wir dienen einander mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Der eine hat Gießkanne, der andere Hacke. Und der andere bewacht den Garten. Gemeinde und Glaube, das ist eine Dienstgemeinschaft. Also wartet bis nächsten Sonntag, nicht diesen, sondern nächsten Sonntag Johannesbrief. Oder bestellt jetzt schon, kauft. Ich kann euch gerne noch ein paar mehr nachdrucken, dass ihr durcharbeiten könnt. Weißt du, die Gemeinschaft, Geschwister, das ist so wichtig hier in der Endzeit, in der wir leben. Wir brauchen die Gemeinde Jesu Christi. Nicht unsere Gemeinde, sondern die Gemeinschaft der Heiligen insgesamt. Dass wir uns gegenseitig ermutigen. Nicht einander auf die Hühneraugen treten und einander verletzen und kränken. Nein, einander heilen. Wir haben einen Heilungsauftrag als Gemeinde, einander zu heilen. Du kannst in einer Gemeinde krank werden oder gesund werden. Es liegt an deinen Mitgeschwistern und es liegt auch an dir selber, wie du ihnen begegnest. Wenn du den anderen kritisch begegnest, begegnen die anderen auch kritisch. Was sie wollen, dass euch die Leute tun, tut es ihnen also. Sei auch großzügig und so weiter. Im Reich Gottes gibt es keine Konsumenten. Konsumenten sind nach der Bibel Schmarotzer. Diese Rosinenpicker, weißt du? Die picken immer nur die Rosinen raus, das Schöne, das Gute. Dazu sind wir nicht da. Wir sollen den ganzen Hefezopf essen, nicht nur die Rosinen. Für Schwaben ist das. Also, wer nicht anderen dient, Geschwister, und das hat Gott mir gezeigt und mir auch gesagt, wer nicht anderen dient, in welcher Form auch immer, wer nicht Handreichung tut, die Bibel spricht von Handreichung, wer nicht anderen in Liebe begegnet, der ist ein trockener Ast und wird abgesägt. Oder ein wilder Trieb, der wird abgeschnitten. Der wird keine Frucht tragen. Weißt du, und darum gibt es jetzt im Christentum Land auf Land ab so viel Ausschuss und Abfall. Weil jeder will sich selbst nur entfalten, nur selbst in dem Herrn aufgehen. Du gehst im Herrn erst auf, wenn du für andere da bist. Wer nicht mehr dient, der funktioniert nicht mehr. Der stagniert irgendwo, hat die geistliche Schau verloren, blockiert sich und andere und wird anderen eine Last, eine Bürde, eine Not. Da beten wir, lieber Gott, hilf der Schwester, dem Bruder. Es ist schlimm, wenn ein Glied am Körper nicht mehr mitmacht. Stell dir mal vor, meine Hand macht nicht mehr mit, dann habe ich einen Schlaganfall, heißt es dann nachher, wenn die Hand nicht mehr mitmacht. Und wie viele geistliche Schlaganfälle gibt es in der Gemeinde? Da macht der Finger nicht mehr mit, da macht die Hand nicht mehr mit, da macht der Kopf nicht mehr mit, da macht das Auge nicht mehr mit, die Ohren nicht mehr mit. Und nach der Bibel, wie Paulus die Bibel beschreibt, die Gemeinde beschreibt, da nicht alle sind Augen. Stell dir mal vor, das wäre furchtbar, wenn wir lauter Augen unter uns hätten. Oder nicht jeder ist ein Ohr und nicht jeder ist eine Hand. Also wir möchten immer was Besonderes sein. Gott hat verschiedene Gaben, verschiedene Organe geschaffen, verschiedene Gefäße. Viele verhalten sich in der Gemeinde Jesu asozial oder unsozial, sind eigennützig, wollen nur ihren Vorteil. Ich möchte gesegnet sein im Herrn. Du bist verflucht im Herrn und nicht gesegnet so. Verflucht. Du lebst unter dem Fluch, weil du ein Egoist bist. Nur ich möchte gesegnet werden. Nein, du sollst ein Segen sein. Und dann kriegst du den Segen zurück. Dreifach, vierfach, zehnfach. Weißt du, in der Bibel heißt es, sie suchen immer das Ihre, nützen alles aus. Aber selber, wenn es nachher ums Geben geht, da kriegst du nichts. Da kriegst du nichts. Im Reich Gottes, da ist ein Geben und ein Nehmen, da ist Austausch. Und so wachsen wir. Jedes Werkzeug hat eine andere Funktion, jeder Christ hat eine andere Funktion. Und die Werkzeuge müssen sich gegenseitig ergänzen, die Gaben müssen sich gegenseitig ergänzen. Was hat Jesus zu sagen? Was hat Gott uns heute zu sagen? Weißt du, nicht nur, oh, eine wunderbare Gemeinde, vergiss es. Vielleicht nur äußerlich auf dem Papier. Weißt du, du brauchst die Gemeinde und die Gemeinde braucht dich. Du brauchst die Gemeinde und die Gemeinde braucht dich. Menschen sind ein soziales Wesen. Wenn das den Leuten nur aufgehen würde, dann muss man nicht Soziologie studieren. Wenn das aufgehen würde, dann geschieht der Wille Gottes hier auf Erden. Wir brauchen einander, wir sind voneinander abhängig. Wenn ich versage, versagen andere. Wenn ich stehe und durchhalte, halten auch die anderen noch durch. Denk an Saul von Tarsus, als der sich bekehrt. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja, Herr, was muss ich tun? Sag mir schnell. Und dann sagt der Herr nicht, ich, Jesus, sage dir, sondern er sagt, geh in die Stadt, man wird es dort sagen. Und die Gemeinde ist, dass der Wille Gottes kundgetan wird. Wie geht's jetzt weiter? Du wirst bekehrt, errettet durch eine Offenbarung, durch ein Wunder, durch den Heiligen Geist oder was es auch immer ist. Aber wie es weitergeht, das passiert in der Gemeinde. Und viele sind faul, hinzugehen, in die Gemeinde aufzusuchen. Und natürlich sind auch viele, wenn jetzt Ananias, denk nur an Ananias, der ist faul, der hat Angst. Ich will nicht, Herr, ich kann nicht. Weißt du, viele lassen sich nicht gebrauchen, hinzugehen, wo Gott ihn hinschickt. Und deshalb geht so viel Heil verloren. Da gehen so viele Menschen verloren. Geh zu Saul von Tarsus und sag's ihm. Vielleicht spürst du manchmal so einen Auftrag von Gott und du gehst nicht, da geht der Mensch verloren. Was glaubst du, wie viel Heil verloren geht, wie viele Seelen verloren gehen, weil Menschen Gott nicht gehorchen? Gott hat dir jemand aufs Herz gelegt, dann träumst von dieser Seele, von diesem Menschen, ständig hörst du, ständig fällt dir ein, ständig denkst du den ganzen Tag an diese Person. Ach, wenn der nur bei Jesus wäre, aber Herr, von mir nimmt er nichts an. Aber wenn der Herr dir aufs Herz legt, er nimmt nur von dir was an und von niemand anders. Meine Frau und ihre Familie wären nie zu Jesus gekommen, wenn ich da ein Bruder da in Geislingen an der Steige gebetet hätte, oh Herr, ich will deinen Willen erkennen, lass mich wissen, was du tust, abends 10 Uhr, nachts 10 Uhr. Betet und dann sagt der Herr, ich möchte, dass du jetzt am Ende der Straße gehst und die Person in dem und dem Haus aufsuchst. Aber Herr, es ist Nacht, ich habe schon Schlafanzug an. Er sagt, das ist kein Problem, kannst dich anziehen. Und dann, Herr, ich möchte deinen Willen tun, vielleicht morgen. Nein, du sollst den Willen Gottes jetzt tun, nicht morgen und übermorgen. Morgen und übermorgen ist zu spät. Da ist der Zug abgefahren. Und was macht er? Er gehorcht. Und dann geht er hin und denkt, also das erste Stock, da klingelt er im ersten Stock, da sind die Leute da, meine Schwiegerleute damals, die beten und haben offene Bibel und sagen, lieber Gott, wenn du uns lieb hast, sag uns, wie mit uns jetzt weitergehen soll. Und jetzt kommt dann Prediger. Oder Pastor oder Diener und so weiter und sagt heute, ich habe gebetet, ich war schon ausgezogen und was ist los? Ja, wie geht's mit unserem Leben weiter? Wir wissen nicht, wie mit uns weitergehen soll. Und der kann sie zu Jesus führen. Der kann sie zu Jesus führen. Und wie viel Heil geht verloren? Da ist die ganze Familie später dazu gekommen. Und ich habe meine Frau gefunden dabei. Also wie viel Heil geht verloren, wenn wir Gott nicht gehorchen? Ja, ich bin schon ausgezogen. Manchmal musst du dich wieder anziehen und wieder ins Auto steigen oder in den Zug steigen oder ins Flugzeug, was auch immer ist, und musst Gott gehorchen. Und ich weiß, wie das hart ist. Weißt du, du kriegst von Gott einen Auftrag und dann sagst, was soll ich? Was soll denn das? Du lachst dich selber aus, andere lachen dich aus. Aber weißt du, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann musst du gehorchen. Ich werde nie vergessen, ich habe auch so einen blöden Auftrag vom lieben Gott mal bekommen. Ich bete, Herr, ich möchte was tun, wie geht's weiter, was hast du vor mit mir? Und dann sagt der Herr, flieg nach Jugoslawien, nach Vinkovci und sagst, du hast eine Botschaft für die Gemeinde. Und dann tatsächlich fliege ich nach Belgrad und dann nach Vinkovci, kündige den Besuch an, ich habe eine Botschaft. Und der Bruder fragt, ja sag, was ist die Botschaft? Predige schon 3 Tage und habe immer noch nicht die Botschaft. Und stehe dort vor der Gemeinde, ich habe gesagt, Geschwister, ich habe eine Botschaft vom Herrn, aber die kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich weiß selber nicht. Weißt du, Gott schickt dich und dann, wenn du gehorsam bist, dann kriegst du die Botschaft. Wenn du A sagst, sagt er auch B, dann kommt auch B dazu. Und dann sitzt er da und jetzt ist schon der letzte Gottesdienst und so weiter. Und er hat immer noch nicht das gesagt, was ich sagen sollte, weil ich selber nicht weiß. Und so ist es natürlich ein bisschen merkwürdig, wenn du Gott dienst. Gott schickt dich irgendwo hin und er sagt dir nicht alles. Er sagt dir nicht alles. Was glaubst du? Und es war gut, dass mir der liebe Gott nicht alles gesagt hat. Denn nachher kamen von Vukova auf der anderen Seite von der Donau die Leute. Ja, zu uns hätte es uns sagen müssen. Wir hätten es getan. Aber nein, Gott hat mich zu denen geschickt und ich bin abgefahren und dann macht, was ihr wollt. Und dann habe ich gesagt, dann stehe ich vorne auf der Kanzel und ich bin so traurig, habe ich so, lieber Gott, ich weiß nicht, ich bin extra hierher gefahren, so weit, und jetzt habe ich immer noch nicht die Botschaft gebracht. Dann gucke ich zum Fenster und da sehe ich eine Scheune, alte Scheune, verfallen schon und so weiter. Und dann sage ich, der Herr sagt, ihr sollt die Scheune kaufen. Und das ist eigentlich, das habe ich, mein Eindruck, wir sollten die Scheune kaufen und ich möchte meinen Beitrag leisten, ich mach die Anzahlung und wir kaufen die Scheune daneben. Ihr müsst kaufen. Pastor, bist du einverstanden? Ja, wenn der Herr dir das gesagt hat, wir machen das. Wir haben dann gleich gesammelt. Und das Erstaunliche war, die Anzahlung ist eingegangen für die Scheune. Und dann sind sie noch nachmittags dann hingegangen, haben die Scheune gekauft oder verhandelt und den Kauf perfekt gemacht. Also bin ich abgefahren. Und die Scheune ist gekauft. Aber was sollen sie mit einer Scheune machen? Was sollen die Geschwister mit einer Scheune machen? Du siehst also, wie Gott manchmal führt, aber ich wusste, Gott hat geredet. Und dann kam der Krieg und da ist eine amerikanische Bombe oder Rakete hat sich verflogen und hat das Gemeindehaus samt der Scheune zerstört. Fertig war. Und dann schrieb mir der Pastor von Jugoslawien und sagt, Bruder Matutis, ist das die Botschaft, die du gebracht hast? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich weiß, Gott hat gesprochen. Bevor Gott spricht, ist Dunkelheit und Finsternis und Wolke und Nacht und nichts da. Und so war's. Genau so war's, wie es in der Bibel drin steht. Er sagt, weiß ich nicht, aber Gott hat geredet. Gott hat gesprochen. Der Krieg war zu Ende. Und was kommt? Die Amerikaner sagen, wir müssen eine Entschädigung zahlen. Die haben die tollste Kirche von ganz Winkowsee. Das schönste Gebäude mit Marmor ausgelegt. Und sie hätten das Gebäude nicht so bauen können, wie sie gebaut haben, wenn sie nicht die Scheune gehabt hätten. Sie haben den Bauplatz daneben gebraucht. Aber davor ist Zweifel, ist Panik, ist Angst. Da ist keiner zu Schaden gekommen dort, als die Rakete dort einschlug. Aber alles zertrümmert. Alles in Schutt. Aber hernach wirst du erfahren. Also wenn Gott spricht, du weißt nicht immer sofort. Deshalb mach dir auch keine Sorgen, aber du musst wissen, dass Gott gesprochen hat. Und du musst deinen Mund erst aufmachen, wenn Gott spricht. Und natürlich auch hingehen und sagen, stell dir mal vor, ich wäre nicht hingefahren. Die Leute hätten heute, wären in irgendeiner Garage, in einem Schuppen, haben sich dort versammelt. Ja, die wären immer noch da, so kleiner Haufen und so weiter. Aber jetzt haben sie eine tolle Kirche mit allem drum und dran. Und so viel haben sie gar nicht gehabt, was sie jetzt haben. Also, Gott will uns Gnade schenken, uns helfen, dass wir den Weg finden. Gott braucht Menschen, die Täter sind. Johannes 11, Vers 28, Martha sagt zu Maria, der Meister ist da und lässt dich rufen. Und als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Der Meister ist da und lässt dich rufen. Weißt du, die Martha war eine Frau der Tat. Die war fleißig und sie diente der Maria. Weißt du, eigentlich sollte die Maria der Martha dienen. Aber nein, die Martha dient. Die Martha. Sie hat Jesus gerne, die Maria saß zu Jesu Füßen, hat das gute Teil erwählt, der Herr ist ihr wichtig, eine gute Zuhörerin. Aber jetzt kommt noch was Wichtigeres. Jetzt kommt die Martha und sagt, der Meister ruft die Schwester. Der Meister. Weißt du, Gott braucht jeden, der seine Kräfte und Fähigkeiten und Gaben einsetzt. Und manchmal in einem entscheidenden Moment ist gerade die Person, von der du denkst, die kann gar nichts, die ist gar nichts, die macht den Dienst Gottes. Gerade in dem Moment. Ich denk nur am Auferstehungsmorgen. Die Weiber, was wollen denn die? Die haben uns und so weiter. Aber die sind es, Maria, Magdalena und die anderen Frauen. Die haben Jesus erlebt und die bringen Petrus die große Botschaft und der Gemeinde. Der Herr ist auferstanden. Gerade die Frauen, deren Zeugnis überhaupt nichts gilt oder galt damals. Gott benutzt die Martha, Gott benutzt die Magdalena, Gott benutzt die Frauen. Und das ist gar nicht, manchmal gar nicht zu fassen. Gerade die Leute, von denen du denkst, also die haben keinen Auftrag, die haben keinen Dienst. Gerade die benutzt Gott. Manchmal sogar Kinder benutzt der Herr. Sogar einen Esel benutzt der Herr, wenn es sein muss. Weißt du, es ist wichtig, dass du am richtigen Platz bist. In dem Moment, wenn Gott dich braucht, der Ananias wird von Gott benutzt. Jesus lehrt seine Jünger, aufeinander zu hören, was der Geist sagt, aufeinander in der Gemeinde zu hören. Jeder hat vom Herrn irgendetwas empfangen. Und du musst nicht gleich Prediger sein, um den Willen Gottes kundzutun. Gott kann jeden Bruder, jede Schwester gebrauchen auf seine Art und seine Weise. Vielleicht besser als manchen Prediger. Weißt du, Gott kann mich in manchen Sachen nicht gebrauchen, wie er euch gebraucht. Ganz bestimmt. Weißt du, ich komme mit diesen Leuten, mit denen ihr zusammenkommt, nicht zusammen. Aber Gott kann euch in der Position, wo ihr es seid, gebrauchen. Und jeder erkennt etwas vom Herrn. Glaubt doch nicht, dass wir alle alles vom Herrn wissen. Du hast Gottes Erkenntnisse, ich habe Gottes Erkenntnisse, wir haben Gottes Erkenntnisse. Weißt du, Gott hat uns angelegt immer auf den anderen. Du siehst bei den anderen die Fehler, oder nicht? Den Splitter in seinem Auge. Das siehst du. Weißt du, wir sind so angelegt auf den anderen. Wir sind ein soziales Wesen. Wir sind immer auf den anderen fixiert. Und deshalb, Gott beauftragt und begabt dich, dass du die Schwächen beim anderen hilfst, aufzuarbeiten. Nicht kritisieren und sagen, Bruder, dein Splitter da. Nein, dass du sagst, guck mal her, der Herr hat das und das für dich bereitet, das und das will er von dir haben. Bei uns fällt immer das Negative bei den anderen so schnell auf. Und deshalb, wir sind Gehilfen, aufeinander angelegt. Und wir sollen dankbar sein für den Dienst des anderen. Geschwister, das ist so wichtig heutzutage, dass du dankbar bist, wenn zu dir jemand in der Liebe Gottes nicht kritisiert und nicht Nörgler, sondern in der Liebe Jesu zu dir kommt und sagt, du, ich habe was von Gott empfangen. Ich war ein junger Pastor und in der Gemeinde hatte ich einen alten Bruder mit 70, 80 Jahren und ich war der Pastor. Und dann kommt er und sagt, Bruder Matutis, heute Nacht hat der Herr zu mir gesprochen. Das habe ich so schön, Otto, was hat er gesagt? Ja, der Herr hat zu mir gesprochen. Naja, sag doch, was hat er gesagt? Und dann kommt er zu mir und sagt, du hör mal, Gott hat zu mir gesagt, einfach sag Otto, was das ist, egal. Unter Tränen, er war ja auch Prediger mal gewesen, unter Tränen sagt er, Bruder Matutis, der Herr sagt mir, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und er sagt, danke Otto, ich hab's verstanden. Verstehst du, es reicht vollkommen, ich hab's verstanden. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir es verstehen, wenn Gott jemand anders zu uns schickt. Vielleicht an der Tür irgendwo oder im Auto unterwegs. Du musst doch nachher nicht diskutieren. Nein, das ist nicht so. Ich diene dem Herrn. Ich hätte mit dem Mann diskutieren können. Und ich wusste aber, der Herr hat gesprochen. Weil von dem nehme ich auch was ab, würde ich auch was abnehmen. Ich sehe, dass es sich nicht leicht macht, wie er mit mir spricht. Und wenn sich einer nicht leicht macht, wie er mit dem anderen redet, da muss der Herr gesprochen haben. Wenn einer so leicht sagt, also hör mal, das und das hat der Herr gezeigt. Weißt du, dann einfach nur die Weissagung hin und her wirft durch die Luft. Fang auf. Nein, ich fürchte mich, wenn Gott redet, hat das Volk Israel gesagt. Wir fürchten uns. Moses, rede du. Es ist wichtig, dass wir die Liebe Gottes richtig erfahren, auch richtig rüberbringen und dankbar sind für den Dienst des anderen. Und ich habe sofort kapiert, denn die Hälfte meiner Gottesdienste ist zusammengestrichen. Und das war ein Segen für mich und für die Gemeinde. Viele Christen sind arm, weil sie den anderen vernachlässigen. Den anderen nicht wahrnehmen, nicht registrieren, nicht annehmen wollen, auf den anderen nicht hören wollen. In 1. Johannes, weil ich daran jetzt noch gearbeitet habe heute, den ganzen Tag, will fertig werden noch. 1. Johannes 2, Vers 4, wer sagt, ich kenne ihn, also Gott, und hält seine Gebote nicht, also das Gebot der Liebe, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Du willst ja wissen, was Gott sagt. Wenn es nicht, kannst du ja nach Hause gehen. Also wenn du wissen willst, was Gott sagt. Und hier, hör mal, wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. Und hier geht es um die brüderliche Liebe. Das ist die Kernbotschaft des Johannes. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind, weil wir die Brüder lieben. Nicht die Nächsten irgendwo weit weg. Nein, zuerst einmal die Brüder in der Gemeinde. Liebst du die Brüder und die Schwestern, dann bist du echt. Liebst du sie nicht? Ja, ich kann nur die lieben, die sympathisch sind. Wie viele sympathische Brüder und Schwestern hast du dann? Vielleicht bist du der Einzige oder die Einzige. Ich kann nur die lieben, die sympathisch sind. Na, den nicht. Der geht mir auf die Nerven. Dann weiter, 1. Johannes 2, Vers 9. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis. Hass und Abneigung sind Stolpersteine, wo die meisten Christen gefallen sind. Die fallen nicht in der Sünde. Vergiss, es gibt Sünde nicht mehr. Da ist der Teufel schon nicht mehr so plump. Aber Hass und Bitterkeit und was weiß ich alles. oder dass wir diese Bruderliebe vernachlässigen. Lieblosigkeit ist ein Zeichen des Abfalls der letzten Zeit. Liebe wird erkalten. Die Kinder Gottes, die sollten einander lieben. Sie waren ein Herz und eine Seele. Überleg einmal, was würde Gott uns sagen? Ich habe wieder nicht, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist, was Ephesus gesagt hat. Aber was würde dir und mir sagen? Verstehst du, was Gott uns sagt? Nehmen wir das wahr? Oh, sagst du, ja, ich habe es kapiert. Du musst nicht diskutieren. Weißt du, Diskussion ist nicht, Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Ich möchte, dass du nach Hause gehst und einfach nachdenkst. Wie steht es um uns? Liebe ich meinen Bruder? Habe ich Leute in der Gemeinde, die ich nicht mag? Stell mal eine Liste zusammen. Leute, die ich nicht mag in der Gemeinde, nicht draußen auf der Straße, in der Gemeinde, die mag ich nicht. Die gefallen mir nicht. Und fang an, für die zu beten. Fang an, die zu segnen. Fang an, ihnen alles Gute zu wünschen. Fang an, ihnen Rosen zu schenken. Also, wenn du in den nächsten Tagen Rosen geschenkt kriegst, dann weißt du, wo die herkommen. Da überwindet sich jemand. Nein, fang an, Gutes zu tun. Am meisten an Glaubensgenossen. Also, wir sind eine Genossenschaft als Gemeinde Jesu. GmbH. Mit beschränkter Haftung. Und jeder ist bei uns wichtig. Unser Beitrag ist so wichtig. Jeder bringt sich ein in diese Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Jeder bringt sich ein bisschen was ein. Du bringst dich ein und der bringt sich ein und so bauen wir das Reich Gottes. Und wir sind lebendige Steine im Werk Gottes. Lebendige Steine. Geschwister, das ist so wichtig. Der Herr will uns bauen zu seinem Tempel. Das ist die Botschaft. Der Herr will uns bauen zu seinem Tempel. Und weißt du, Gott will nicht einen Turm, wo oben dann einer ist, so oder eine Pyramide. Das ist nicht Gottes Plan. Gott will uns bauen zu seinem Tempel. Der Tempel ist ein Flachbau. Und der Tempel wurde nicht wieder wie die Pyramide oder der Turm zu Babel aus gepressten Steinen, einer wie der andere. Nein, jeder, bei Gott darf jeder Original sein. Wenn er zum Tempel Gottes gehört, ist jeder ein Original. Du darfst original bleiben, ich darf original bleiben mit meinen ganzen Macken. Ich weiß nicht, ob du Macken hast, aber ich habe eine ganze Menge. Aber die sage ich dir nicht. Die verrate ich dir nicht. Aber wir haben alle Macken. Und Gott will uns bauen zu einem Tempel, zu seinem Haus. Und dann aus behauenen Steinen, so wie die in der Natur gewachsen sind. Und du bist auch bestimmt gewachsen. Du hast einen bestimmten Hintergrund, bestimmte Entwicklung und so weiter. Und dazwischen darf Toleranz sein, da wird kein Mörtel und kein Pech dazwischen gepresst. Nein, dieser Bau wird zusammengefügt, ein Stein auf den anderen. So wird der Tempel Gottes gebaut. Lebendige Steine. Und dann darfst du dem anderen Spielraum lassen. Und das ist so wichtig. Geschwister, wir müssen auch hier in der Gemeinde lernen, einander Spielraum zu lassen. Aber wenn dem Rüben nicht schmecken, dann soll er halt was anderes essen. Soll er Schnitzel essen, also wenn er das nicht mag. Wir sollen auch die anderen erkennen und sehen, was sie Individuen sind, dass sie Persönlichkeiten sind. Und wir müssen Toleranz haben, anderen gegenüber. Das ist, was der Herr lehrt. Einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Das sind die lebendigen Steine. Und ich sag euch, wir werden eine fantastische Gemeinde kriegen, wenn wir aufeinander anfangen zu hören, wenn wir anfangen, einander zu dienen, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen. Weißt du auch, dass das bei allem, dass wir nicht einfach den Leuten Minderwertigkeitskomplexe einreden. Also ich bin nicht so weit wie der. Nein, wenn der nicht so weit ist, wir sind alle noch nicht so weit. Wir sind alle noch nicht so weit. Wir sind alle eine Pilgergruppe, die unterwegs ist, auf dem Weg zum Himmel. Er will uns bauen zu seinem Tempel. Preis Gott, lasst uns aufstehen und singen. Ich glaube, dieses Lied ist vorbereitet. Er will uns bauen zu seinem Tempel. So eine Wohnung des Heiligen Geistes. Vater, ich danke dir, dass du diesen Tempel baust gerade jetzt. Und dass du alle Menschen zusammenbringst, wie sie auch hierher kommen. Und ich bin dankbar für jeden Bruder, für jede Schwester. Fang an, Gott zu danken für die Brüder und Schwestern, die du nicht magst. Danke Gott, dass sie da sind. Und fang an ihnen was Gutes zu finden. Halleluja, Halleluja. Fang an, einfach sie im Geist aufzunehmen. Im Geist beginnt die Liebe. Im Geist, im Glauben, im Herzen beginnt das wahre Leben in unserem Inneren. So wie du in deinem Inneren über deinen Bruder denkst, so bist du auch Vater. Und wir wollen über unsere Bruder und Schwester Gutes denken, Gutes sehen. Denn das sind deine Kinder, nicht unsere Geschwister. Nein, das sind deine Kinder, das sind dein Eigentum. Herr, das ist dein Volk, das ist deine Gemeinde und du wandelst unter diesen 7 Leuchtern, du bist mitten unter ihnen. Du bist auch bei unseren schwachen Geschwistern, nicht nur bei den Starken und bei den Großen und den Reichen. Nein, du bist auch bei den Schwachen und ich segne die Gemeinde, ich segne die Gotteskinder, denen wir dienen dürfen, wo wir auch immer sind, Herr Jesus. Und einer trage des anderen Last, so werden wir das Gebot Christi erfüllen. Vater, ich danke dir, du baust uns zu einem Tempel, zu einer Wohnung Gottes. Und diese Gemeinde hier am Leopoldplatz soll solch eine Wohnung Gottes sein und werden. Und das ist mein Gebet und unser Gebet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kannst du Amen sagen?
Amen.
Gott segne uns. Preis Gott.